Das ist der Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Hier gibt es Orientierung auf die Ohren mit Thomas Belker.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zurück bei Der Chef in dir muss Führung finden. Mein Gast heute ist Dr. Thomas Müller. Herzlich willkommen, Thomas.
Hallo Thomas, ich freue mich sehr.
Wenn wir beiden Thomas Interviews machen, dann erinnere ich mich immer an meine Schulzeit. Da hatte ich mal ein halbes Jahr eine Klasse, da waren wir 7 Thomasse. Unvergesslich. Ja. 7 Thomasse. Sonst kommt es heute, glaube ich, gar nicht mehr so häufig vor, das Thomas-Syndrom.
Ja, ich glaube, es gab mal so eine Generation. Bei mir ist ja noch schöner, ja, mit dem fröhlichen Nachnamen Müller. Ja, da hat man, ich sage immer, meine Eltern haben alles richtig gemacht. Die waren ja vor dem Internetzeitalter schon so unterwegs, dass sie gedacht haben, wir geben unserem Sohnemann den Namen, den man bei Google quasi nicht identifizieren kann. Ja, wenn das Ziel war, dann ist es gelungen.
Nun bist du bekannt und du bist geschäftsführender Gesellschafter von Contech, einem, wie ich finde, aus eigenem Erleben sehr großartigen Unternehmen für die Gesundheitsbranche. Und ihr macht Organisationsentwicklung, Nachfolgeplanung. Und vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was macht ihr sonst noch?
Also wir helfen eigentlich quasi der kompletten Branche, Gesundheits- und Sozialbereich. Wir haben 180 Mitarbeitenden, sind deutschlandweit unterwegs und helfen quasi in der Organisationsentwicklung, Strategiefindung, in der Personalbesetzung, im internationalen Recruiting, bei Interim-Fragestellungen, wenn Menschen ausfallen, wenn Vakanzen überbrückt werden, wenn Krisen da sind. Und das in der Branche, die gesellschaftlich ja hoch systemrelevant ist, auch menschenmäßig die größte Branche in Deutschland. Und das tun wir schon seit 1988 und das sehr gerne und mit Leidenschaft jeden Tag aufs Neue.
Das hört sich sehr gut an, denn wir beide wollen heute auf die Suche gehen, auf die Suche nach dem Kompass für die Zukunft. Wir schauen uns das Thema Führung an, wir schauen bestimmt auch ein bisschen in die Gesundheitsbranche und wir wollen natürlich wissen, wie geht es mit KI weiter, denn das ist eine der großen aktuellen Themen, denke ich. Ne? Nicht nur, was kann KI, sondern wie gehen wir damit um?
Wohl wahr. Also das ist ein Thema, was mich, ja, wie soll ich sagen, bevorzugt seit diesem ChatGPT-Moment, ja, als ChatGPT sozusagen auch in der breiten Bevölkerung ankam, doch sehr beschäftigt, weil ich das auch täglich erlebe. Ja, also bei Personalbesetzungen fragen mich das Geschäftsführungen, Vorstände, was heißt das eigentlich für die Zukunft, auch für die Zukunft unserer Organisation? Aufsichtsgremien fragen mich das, auf was müssen wir eigentlich achten, aber auch Berufseinsteiger fragen, was heißt das eigentlich für uns ganz konkret? Welche, ja, auf welche Schwerpunkte sollen wir denn Acht geben? Wie sollen wir überhaupt Orientierung finden in einer Zeit, die, glaube ich, disruptiv ist oder so disruptiv sein wird wie keine Zeit vorher? Insofern, das ist, glaube ich, das prägende Thema jetzt und vor allem auch für die Zukunft.
Ja, ich bin mir sicher, da wird jeder jetzt nicken, der uns zuhört. Wir beide haben uns mal kennengelernt vor 2 Jahren. Da war ich Speaker bei euch für das Thema KI und Ethik. Und seitdem sind wir im ständigen Dialog, gerade über die Anwendung von KI. Und ich muss noch mal sagen, die Location, wo wir waren, die war wirklich eine mit Abstand der besten, die ich erlebt habe. Starlight Express Theater in Bochum. Also als Speaker war das Wahnsinn, da zu stehen, wo die anderen sonst mit ihren Rollschuhen Kunststücke machen. Hammerveranstaltung. Ist dir noch was davon in Erinnerung geblieben von der Veranstaltung? Denn da waren ja sehr illustre Vortragende.
Also selbstverständlich. Neben deinem Vortrag, ja, also neben deinem Vortrag, das war wirklich sehr, sehr interessant. Ich weiß noch, wie du da standest mit den Moderationskarten und genau dieses Spannungsfeld zwischen Ethik und künstlicher Intelligenz und auch in der Frage, was heißt das eigentlich für Führungskräfte ganz konkret, aufgeworfen hast. Und dort waren ja knapp 150 Führungspersönlichkeiten aus dem C-Level der Branche Gesundheits- und Sozialwirtschaft unterwegs. Und wir wollten bewusst diese Location auch haben, haben sie auch bekommen, Starlight Express, weil ein bisschen auch so die Idee war, wir wollen quasi uns auf die Reise begeben. Ja, vielleicht nicht gerade zu den Sternen, ja, aber zumindest in die Zukunft hinweg. Und das fand ich wiederum großartig, dass manchmal prägt ja auch die Umgebung so ein Setting, dass es eben dort gelungen ist, diese Menschen auch zu inspirieren. Und das haben natürlich auch die SpeakerInnen gut geschafft. Einer hat sich sogar auf die Bühne gestellt und hat dann das berühmte Starlight-Lied sozusagen zur Einstimmung angesungen, weil er so inspiriert war von der ganzen Location und von der Stimmung. Und ich glaube, darum geht's. Ja, ich glaube, bei aller Frage der KI und der Fachlichkeit, der Strategie, bei allen Herausforderungen, Zukunft wird auch durch Netzwerke gestaltet und durch den Austausch, durch das Unterhaken, durch das Teilen von Erfahrungen und durch menschliche Intuition und durch Erfahrungswissen, durch Kontextualisierung und so weiter. Und dafür war diese Veranstaltung ein sehr großes Highlight und ein wichtiger Meilenstein. Und das ist auch unser Anspruch, immer mal wieder Locations zu bringen, die auch ein bisschen dem Thema oder der Tragweite des Themas Rechnung tragen. Und nochmal vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, und dadurch habe ich noch eine Menge mehr kennengelernt. Also ja, ich habe da gesprochen, aber ich bin in erster Linie inspiriert worden und inspiriert geblieben. Und Bochum kennt man natürlich von Herbert Grönemeyer und seinem berühmten Lied. Und dann kennt man Starlight Express, aber in Bochum gibt's noch eine ganze Menge mehr. Und durch dich bin ich zum Gesundheitscampus gekommen, da wo ihr euer Headquarters habt. Und du hast ein bisschen berichtet damals, wie dieser Gesundheitscampus eigentlich entstanden ist und was der heute darstellt. Und das ist so super modern und passt auch in das Thema Zukunft. Da würde ich dich bitten, erzähl doch nochmal, was ist dieser Gesundheitscampus in Bochum?
Der Gesundheitscampus ist Magic, ja,
um es genau, so zu sagen. Genau, ja, wenn man da ist, es ist erstaunlich, es ist eine andere Welt. Du erwartest Bergwerke, ja, natürlich, genau. Wobei das ist lange her. Aber ja, das erwartest du nicht. Also ich habe es nicht erwartet.
Also es ist wirklich interessant. Ja, wir haben seinerzeit, waren wir in den Beratungen auch drin, was die städtischen Gremien angeht in Bochum, wo es, das war gerade so die Zeit, als damals Nokia und Opel Bochum verlassen haben und eher von der Stimmungslage, wie soll ich sagen, eine etwas schwierige Strukturwandelfrage auch anstand. Ja, und just zu dieser Zeit begab es sich, dass es eine Ausschreibung gab zur damals bundesweit oder zur Ansiedlung der Hochschule für Gesundheit, wo es eben auch Akademisierung von Heilberufen, Logotherapie, Physiotherapie, Ergotherapie neben Pflege auch gab. Und damals, weiß ich noch, haben viele gesagt, naja, ob da Bochum gewinnt, da sind ja ganz andere Städte im Lostopf. Und wir waren immer der Meinung zu sagen, nee, Bochum, hier sind eigentlich die Voraussetzungen sehr, sehr gut. Hier ist die Standortfrage auch gut aufgebaut, sowohl logistisch als auch verkehrstechnisch. Und tatsächlich hat hier alles gepasst. Es kam tatsächlich so, 2015 kam dann die Hochschule für Gesundheit und Teil eben dieses Konzeptes war auch die Ansiedlung von Unternehmen auf benachbarten Flächen, wo tatsächlich im Kern auch Leistungen für Gesundheits- und Sozialunternehmen stattfinden. Und so war natürlich dann irgendwann auch die Frage an uns, ja, liebe Contec, wenn ihr da so Feuer und Flamme seid, dann investiert doch selber. Glaubt ihr daran? Ja, und wir haben damals gesagt, okay, wir glauben daran, wir investieren und haben dann auch in der Tat das Contec Headquarter auch aufgebaut. Und ehrlich gesagt, hier passt eigentlich alles. Ja, gibt eine eigene U-Bahn-Haltestelle, sind glaube ich 5 oder 6 Haltestellen bis zum ICE halt Bochum. Man ist in 3,5 Stunden in Berlin. Man hat hier eine Autobahnanbindung. Es ist trotzdem sehr grün. Ja, man hat Infrastruktur. Man hat ein ordentliches Mittagessen, ein gesundes, vernünftiges. All das sind Themen, die, wie soll ich sagen, auch in guter Kooperation auch mit den anderen Unternehmen hier oder mit der Hochschule auch eine einzigartige Landschaft, wie soll ich sagen, erzeugen, die wir auch nutzen, ja, wo wir auch Veranstaltungen für unsere Kunden machen, auch darüber hinaus. Hier gibt es auch verschiedene Startups. Hier gibt es auch das Thema QUR, also Netzwerk an der Ruhr, ja, wo es um das Thema auch Technologie und Co. gibt. Also ganz, ganz viele, könnte ich jetzt noch weitermachen, Initiativen, die hier entstehen. Hier gibt es Telemedizin, hier gibt es ganz unterschiedliche Aspekte, die auch quasi an und im Gesundheitscampus ihren Ursprung haben. Und das ist einfach großartig. Also ich jeden Morgen, wenn ich hierher fahre, denke ich mir, das ist schon geil.
Es ist wahrlich sehr beeindruckend, wenn man dorthin fährt und auch sieht, wie groß das Ganze ist und wie super modern. Ja, Thomas, bevor wir über Zukunft jetzt mal ins Detail gehen werden, irgendwie ist es natürlich wichtig, wo kommt jemand her? Was prägt die Person? Was hast du für Werte oder Kernansichten? Ich weiß, du kommst aus dem Saarland. Ich weiß,
jetzt
du liebst
ist es raus.
Ja, das ist. Du, Deutschland ist überall schön. Man muss es nur mal sehen. Und du schwörst aufs Ruhrgebiet, das weiß ich auch. Vielleicht kannst du uns noch mal ein paar kleine Einblicke geben in deine Seele. Wer bist du als Typ? Was gibt dir die Motivation, hart zu arbeiten?
Ja, also zum einen mein Elternhaus, in der Tat, das stand schon, du hast gesagt, ich komme aus dem Saarland, das stimmt auch, ja, da bin ich geboren, da ging ich auch zur Schule, ja, aber, kannst du gar nicht wissen, ja, mein Elternhaus steht just in Rheinland-Pfalz, nämlich genau an der Grenze zum Saarland, was mich so ein bisschen zu so einem Grenzgänger, in Anführungszeichen, gemacht hat, gab es in der Schule natürlich auch immer die entsprechenden Frotzeleien, ja, wer kommt denn da jetzt von Rheinland-Pfalz rüber? Und umgekehrt und habe dann dort quasi ja die normale Schullaufbahn auch absolviert und bin dann nach einer Station im Uniklinikum auch nach Baden-Württemberg gegangen, Studium, Berufseinstieg auch in einer kommunalen Sozialverwaltung gefunden und bin dann eben vor ziemlich genau 20 Jahren zur Contec gekommen und mich hat geprägt, ja, so eine Sichtweise des Elternhauses von nix kommt nix, ja, und man muss schon was tun, ja, und das hat auch so meinen heutigen Blick geprägt. Also Unternehmer heißt ja auch, man muss etwas unternehmen, ja, und gleichzeitig aber eben auch die Zuversicht, wenn man was unternimmt, kann man auch etwas Positives gestalten. Man kann Zukunft gestalten. Man muss sie eben nicht irgendwie erleiden und erdulden, ja, und man braucht Menschen, die einem was zutrauen. Man muss Förderung auch weitergeben. Man braucht ein Setting und der Mensch muss in die Organisation passen und umgekehrt, um wirklich sein volles Potenzial auch zu entfalten. Das sind so ein paar Glaubenssätze, die mich immer geprägt haben, nach dem Motto, glaub an dich und wie soll ich sagen, erschaffe auch deine eigene Zukunft und man muss auch was tun. Ja, die berühmte Extrameile, das waren schon so Aspekte, die mich von früh auf geprägt haben und die dann auch dafür gesorgt haben, dass ich so die ganzen, Wege, die ich auch gemacht habe. Ich habe quasi neben dem Berufseinstieg noch mich weiter qualifiziert im Master. Dann, als ich bei der Contec schon war und ziemlich anspruchsvolle Projekte hatte, nebenher noch promoviert, weil es mich einfach interessiert hat. Ja, und weil ich mehr über Management, Führung und dergleichen wissen wollte und dort auch, meine Leidenschaft entdeckt habe. Und das funktioniert immer nur, wenn man, auch einfach Bock drauf hat und dann auch die Freiheit bekommt, das zu tun. Und dafür bin ich auch persönlich sehr dankbar und versuche das auch weiterzugeben.
Du hast Sozialmanagement studiert. Also was BWL ist, das meinen wir alle zu wissen. Sozialmanagement ist schon vielleicht nicht für jeden offensichtlich. Was steckt dahinter?
Also das war damals auch spannend. Ja, ich war aus dem Saarland kommend, ja, eigentlich eher so mit dem Berufswunsch Medizin oder irgendwie Betriebswirtschaft ausgestattet und habe dann durch meinen Zivildienst gemerkt, dass es da auch noch ein bisschen was anderes links und rechts gibt und habe dann gedacht, also so eine Synthese wäre eigentlich ganz schön aus sozialer Arbeit, aus Soziologie, vielleicht noch ein bisschen Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaft. Und damals, quasi Ende der 90er, gab es dann tatsächlich eine Hochschule, die das angeboten hatte, nämlich in Villingen-Schwenningen, ja, im Südschwarzwald. Und dort gab es eben just dieses Studium Sozialwirtschaft. Und das hatte den Anspruch, ja, quasi so eine Synthese zu bilden aus Betriebswirtschaft, sozialer Arbeit, Psychologie, Jura, um quasi für Managementfunktionen auch im Bereich der Gesundheitssozialwirtschaft zu qualifizieren. Und davon zehre ich bis heute. Also das ist wirklich ein sehr, wie soll ich sagen, sehr prägendes, auch für mich selber prägendes Denkmodell gewesen, diese Thematik auch multiprofessionell und quasi die Erkenntnisse aus unterschiedlichen Professionen auch anzuwenden in Managemententscheidungen, Führungs- und Leitungshandel.
Tja, das ist spannend. Vor allen Dingen die ganzen Orte, die du so oft zeigst, wo du schon in frühen Jahren gewirkt hast. Wichtig für Zukunft ist natürlich auch die Werte, das Wertefundament, auf dem man steht. Und ich erinnere mich sehr gut, als ich bei euch beim Gesundheitscampus, auf dem Gesundheitscampus war, man kommt in eure Büroräume, dann ist direkt am Anfang eine große Tafel mit eurem Wertefundament. Und das, was euch zunächst mal ausmacht, so steht es da, also der Knotenpunkt, das ist das Thema Stabilität. Was heißt das jetzt für euch, wenn das so als ein Kernwert so prominent auch dargestellt wird für eure Arbeit, das Thema Stabilität?
Ja, also wir haben seinerzeit, das ist auch schon ein paar Jahre her, als wir uns damit beschäftigt haben, die Wertefrage diskutiert und gesagt, was zeichnet uns eigentlich aus? Ja, und hatten dann eben die Fantasie, nicht ein elaboriertes Leitbild zu entwickeln, was dann nachher vielleicht in irgendwelchen digitalen Schubladen oder so verschwindet und keiner irgendwie präsent hat, sondern wir wollten es verdichten auf einzelne Worte, die tatsächlich für uns handlungsleitend und prägend sind. Und da stehen dann so Worte drauf, wie zum Beispiel Freiheit im Denken und Handeln oder Mut, Offenheit, Achtsamkeit, ja, das Thema Augenhöhe, Respekt, Vielfalt, Wertschätzung, ja, alles Themen, die ich uns selber auch attestiert hätte. Also wir haben das sollte ich vielleicht dazu sagen, wir haben das seinerzeit auch mit einer Befragung gemacht in die Mitarbeiterschaft. Wir haben das also quasi jeweils nochmal evaluiert und diskutiert, auch in verschiedenen Formaten. Und ein Wert ist tatsächlich das Thema Stabilität. Und das ist in zweierlei Hinsicht ganz besonders spannend. Zum einen kann man sich ja die Frage stellen, wie sind diese ganzen Worte, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, überhaupt gruppiert? Ja, und unser Logo ist ja eine Fliege. Ja, und das kommt ein bisschen daher, weil es auch so unsere Philosophie ist, zu sagen, quasi so eine Fliege hat ja in der Regel zwei Teile. Ja, wir sagen immer, auf der einen Seite ist quasi der Mensch, ja, und auf der anderen Seite ist die Organisation. Und wir sind so der kleine, bescheidene Verbindungsknoten in der Mitte, so würde ich es mal sagen. So. Und als wir diese Werteworte quasi gruppiert haben, war das ganz spannend, dass dann die Idee auf oder entstanden ist, quasi wir brauchen eigentlich, um all das zu erreichen, also Freiheit im Denken und Handeln, auch das Thema Mut, Offenheit, brauchen wir Stabilität. Ja, und Stabilität in mehrerlei Hinsicht. Ja, Stabilität im Umgang miteinander, Stabilität in Kundenbeziehungen, aber natürlich auch wirtschaftliche Stabilität. Also bei aller Innovationskraft, für die Contec ja auch steht. Also wir sind immer die, die sozusagen auch mal ein bisschen ums Eck denken, ja, und sozusagen auch versuchen, den übernächsten Schritt im Blick zu halten bei unserer Beratung. Und dafür braucht es eben Stabilität. Ja, man kann nicht nur Dinge machen, die vielleicht irgendwann mal notwendig sind, sondern die auch heute im Hier und Jetzt sozusagen für Stabilität sorgen. Und insofern ist das für uns einer neben anderen auch der prägenden Werte, die wir übrigens jetzt auch, gerade vor kurzem haben wir nochmal eine Führungsklausur gehabt in der Geschäftsleitung, wo wir gesagt haben, wir müssen diese Werte auch nochmal operationalisieren. Ja, und wir müssen also quasi in einem bis zwei Sätze nochmal drunter schreiben, auch im Lichte der Erkenntnisse, die wir jetzt ja auch seit einigen Jahren mit den Werten sammeln. Worin zeigt sich das denn konkret? Also worin zeigt sich so ein Wert wie Stabilität zum Beispiel in der Kundenbeziehung oder im Umgang miteinander innerhalb des Contec-Teams? Ja, und das sind Aspekte, damit beschäftigen wir uns sehr häufig, sehr viel. Und ich muss auch sagen, dazu gehört es auch, dass man sich auch selber als Führungskraft damit auseinandersetzt. Ich stehe manchmal in der Tat vor dieser ausgedruckten und aufgehängten Wertetafel bei uns im Büro und nehme mir bewusst mal 2-3 Minuten und sinniere dann über einzelne Werte und reflektiere oder hinterfrage mich selber auch nach dem Motto, wie bin ich da eigentlich aufgestellt? Ja, war ich denn heute achtsam? Oder habe ich denn heute, wie soll ich sagen, auch das Thema Mut zur Offenheit oder oder Freiheit im Handeln und Denken auch ausgestrahlt und habe ich das befördert? Also, und ich glaube, Werte sind nur so gut, wie der lebendige Diskurs darüber ist. Übrigens auch der selbstreflexive Diskurs. Ja, man kann viel predigen. Wenn man das selber aber nicht authentisch lebt, dann verpufft's. Das ist meine feste Überzeugung.
Ich bin auf das Thema Stabilität gekommen, weil es mir tatsächlich in guter Erinnerung ist, dass das bei euch so prominent auch mit der Fliege, eurem Logo, verbunden wird. Und zum anderen, weil ich denke, das ist das, was die Menschen, die Mitarbeitenden, die Firmen momentan extrem suchen. Wie finden wir Stabilität? Wenn du in deiner Arbeit ja auch für Stabilität stehst und du wirst dann morgens wach nach hoffentlich einer guten Portion Schlaf, was geht denn dann morgens in dir vor, wenn du an die Welt, an die Wirtschaft denkst? Wie ist da deine Gefühlswelt? Bist du besorgt? Ist es dir erstmal wurscht? Ist ein guter Morgen? Wie startest du gefühlsmäßig?
Also gefühlsmäßig versuche ich immer ein optimistischer Mensch zu sein, aber nicht ein Fantast. Ja, also ich versuche das immer zu erden und natürlich versuche ich mich auch zu informieren, was gerade links und rechts los ist und was vor allem auch einen Impact haben kann auf Organisationen, die wir selber beraten, beziehungsweise auch auf unser eigenes Handeln. Ja, und da gibt's ja leider in der Welt zunehmende komplexe Herausforderungen, ja, die man teilweise seit Jahren schon kennt, Stichwort demografischer Wandel, teilweise aber auch neuerer Natur sind, Energiefragestellungen oder auch Möglichkeitengrenzen von KI oder auch, ja, wie soll ich sagen, menschliche Fragestellungen, wo Komplexität auch nochmal eingeordnet und orientiert gehört, so würde ich es mal sagen. Das ist eigentlich in der Regel meine Morgenroutine, zu sagen, ich informiere mich dem einen oder anderen Medium, nehme mir dazu bewusst auch Zeit und reflektiere dann und versuche das eben einzuordnen, ja, in meinem Kompass, ja, um nämlich zu sagen, was heißt das jetzt eigentlich, wie bewerte ich das und was lassen sich daraus auch für Ableitungen treffen oder wo fehlt mir vielleicht auch noch Wissen, Hintergrundwissen, wo muss ich vielleicht auch mal Diskurse anstoßen, was muss ich vielleicht auch ins Wort bringen oder in die Diskussion einbringen oder wo muss ich auch Netzwerke befragen, wie die das denn einschätzen. Also so ist in der Regel mein Morgen und ich versuche, ja, neben diesem Mindset, was eher, sagen wir mal, von einem optimistischen Grundbild geprägt ist, natürlich auch das eine oder andere an sportlichen Übungen zu machen, ja, weil der Mensch ist ja nicht nur irgendwie hier ein Kopfarbeiter, sondern sind ja noch ein paar andere Körperteile in der Regel vorhanden und die wollen auch ein bisschen, wie soll ich sagen, trainiert werden. Und das ist so in der Regel mein Start und das ist auch wichtig, weil ich finde, man muss auch Energie haben, um Energie weitergeben zu können und insofern ist das für mich ganz wesentlich, morgens so zu starten.
Schöner Einblick, dankeschön. Wenn wir uns das Gesundheitswesen, was du ja eben am Anfang auch als einen wesentlichen Bestandteil unserer Gesellschaft bezeichnet hast. Wenn wir uns das so allgemein anschauen, noch vor dem Wort KI, was passiert denn da gerade? Sind wir wirklich in einer großen Umbruchsphase? So sieht's ja häufig aus. Jetzt war gestern, vorgestern große Schlagzeilen, weil ein Pflegeheim angeblich, so stand es in der Zeitung, innerhalb von 24 Stunden alle Patienten auf die Straße gesetzt haben, ohne weitere Begründung. Wahrscheinlich geht's um die Wirtschaftlichkeit, die nicht da ist. Da wird man immer wieder aufgeschreckt, sagt, um Gottes Willen, was passiert denn da alles so? Wie sieht aus deiner Übersicht momentan Gesundheitswesen einschließlich allem, was mit Krankenhäusern, Altersheim, Pflegeheim zu tun hat? Wie sieht das aus? Sind wir da in einer großen Umbruchsphase oder haben wir da noch eine gewisse Stabilität?
Naja, also wenn man zwischen Wunsch und Wirklichkeit unterscheidet, würde ich sagen, der Wunsch ist natürlich eine Stabilität. Ja, ich glaube, das trifft auch auf das politische System zu. Ich glaube, auch die Personen, die in diesem System sind, würden natürlich auf diese Frage antworten. Wir wollen Stabilität, wir wollen stabile Rahmenbedingungen, Verlässlichkeit, Planbarkeit und dergleichen auch schaffen. Ja, man muss auch dazu sagen, im Vergleich zu anderen Ländern ist das ja erstmal auch eine große Errungenschaft, was wir auch mit den ganzen Sozialgesetzbüchern geschaffen haben. Nur, was wir gleichzeitig merken, ist, dass auch Refinanzierungsfragestellungen, aber auch Komplexität, Regulatorik, Bürokratie und so weiter an ihre Grenzen stoßen, beziehungsweise auch darüber hinausgehen. Teilweise gibt es da auch, wie soll ich sagen, widersprüchliche Regelungen oder auch Aspekte, wo man sagt, wie soll das eigentlich überhaupt umgesetzt werden? Ja, wir haben die Fragestellung demografischer Wandel, ja, die natürlich dafür sorgt, dass auch SGB-5, also Krankenhausleistungen, anders gefragt werden, weil natürlich in der Regel es ja so ist, je älter ein Mensch wird, desto höher steigt die Wahrscheinlichkeit auch, was Multimorbidität und dergleichen angeht, sodass einfach auch, wie soll ich sagen, Leistungsansprüche oder Leistungen des Gesundheitssystems dort mehr in Anspruch genommen werden. Und wenn das natürlich quasi flächendeckend in der Bevölkerung der Fall ist, haben wir da natürlich eine Herausforderung. Ja, im Gesundheitssystem. Darauf basiert letztlich eigentlich auch das Thema Pflegeversicherung. Ja, die Pflegeversicherung 1995 gegründet, hatte damals, wie soll ich sagen, war das ja wirklich ein Durchbruch, muss man sagen, aber auch schon damals war klar, das wird nicht für alle Ewigkeit in der Form so bestehen bleiben können, sondern braucht eben Reformen. So, und diese Frage, wie kann ich eigentlich Reformen so machen, dass sie nachher wirklich langfristig auch tragfähig sind, da haben wir im Moment eher so den Steady State, dass quasi, wie soll ich sagen, so punktuell Themen verändert werden. Und aber so diese Frage, reicht das und ist das der große Wurf und kann das wirklich auch Organisationen dazu befähigen, langfristig auch gut Leistungen anzubieten, die natürlich auch wirtschaftlich tragfähig sein müssen. So, und wirtschaftlich tragfähig heißt in allererster Linie auch überhaupt mit Personal abgedeckt. Ja, daran kranken ja viele Menschen, dass die eben keine qualifizierten Menschen überhaupt mehr finden und damit auch ganze Stationen, Wohnbereiche und so weiter auch leer stehen und eben Leistungen nicht angeboten werden können, die aber gleichzeitig gebraucht werden. So, und das ist wiederum eine Fragestellung, die dann auch durch verschiedene gesetzliche Initiativen so gelöst wurde, dass es auch Lohnerhöhungen gab, auch Tariftreuegesetzfragestellungen und dergleichen, die erstmal, wie soll ich sagen, positiv einzuschätzen sind, nur in der Summe, also volkswirtschaftlich betrachtet, natürlich zu einer Frage oder zu der Frage letztlich der Refinanzierung erst recht führen. Ja, und insofern haben wir eigentlich in allen Sozialgesetzbüchern, ob ich jetzt bei der Jugendhilfe bin, bei der Altenpflege oder eben auch im Krankenhausbereich, Reha ebenfalls, haben wir eine auseinanderklaffende Schere, nämlich mit eigentlich wachsendem Bedarf, ja, und gleichzeitig sinkenden Finanzmitteln. Ja, und hinzu kommt noch eine andere Frage. Ja, wenn das Thema Wirtschaft und Erwerbstätigkeit und dergleichen, also quasi die lohnabhängige Refinanzierung von Sozialleistungen, von Gesundheitsleistungen, von Steuereinnahmen und so weiter, wenn die abnimmt, ja, weil schlicht und ergreifend die Verrentungswelle bevorsteht oder auch, und das ist ja auch so eine der großen Thesen, die immer genannt wird, oder eben auch, weil quasi künstliche Intelligenz auch Lohnarbeit quasi ersetzt oder übernimmt oder zumindest mal verändert, ja, dann wird diese Schere schlicht und ergreifend immer größer. So, und dafür braucht es intelligente Antworten, weil eins ist klar, dieses Thema der Relevanz des Gesundheits- und Sozialbereiches, das ist einfach, wie soll ich sagen, da kommt jeder in seinem Leben zwangsläufig mit in Berührung. Und wenn das sozusagen nicht geklärt ist, dann haben wir gesellschaftlich eine ganz andere Frage. Insofern müssen wir alles tun, um das zielführend aufzustellen, auch zielführend zu klären, zu lösen, miteinander zu lösen, auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die dort in dem Bereich engagiert sind, um eben schlicht und ergreifend auch für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.
Ja, danke. Auch danke für den kleinen Appell am Ende. Wir haben jetzt einen richtig, sagen wir mal, gefühltiefen Einblick in das bekommen, was dich bewegt, was Teil ja eurer unternehmerischen Beratung und Hilfestellung ist. Und jeder wird fühlen, ja, es ist für jeden von uns relevant, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, je nach Involvement und je nach Alter natürlich. Du hast das Thema KI angesprochen. Jetzt weiß man als Laie, der sich nicht tiefer damit befasst, naja, KI soll eine ganze Menge an Vorteilen gerade im Pflegesektor bringen, im Gesundheitswesen natürlich grundsätzlich über Diagnostik und auch über Operationen, die mit Hilfe von KI stattfinden, aber eben auch bei der Unterstützung der Pflege, was eben die Belastung ist, wenn man Patienten bewegen muss, die sich selbst nicht bewegen können und so weiter. Ist das Thema KI im Gesundheitswesen aus deiner Sicht, aus deiner Expertensicht jetzt schon so relevant, dass da tatsächlich Bahnbrechendes passiert? Oder sind es nur erste Entwicklungen und der große Umbruch besteht erst noch bevor?
Also ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Ja, wir haben wirklich Organisationen, denen steht das Wasser bis zum Hals. Man muss es klar sagen. So, die haben im Moment wirtschaftliche Schwierigkeiten, die haben personelle Schwierigkeiten, die haben Qualitätsschwierigkeiten, die haben Belegungs- und Auslastungsschwierigkeiten, die haben bauliche Schwierigkeiten. Also wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Und gleichzeitig hat man natürlich die Anforderungen auch quasi nach vorne zu denken und in die Zukunft zu schauen. Und dort gibt's wiederum Einrichtungen und Entwicklungen, die das Thema künstliche Intelligenz neben der Diagnostik auch ganz konkret in Alltagshandlungen auch abbilden. Ja, wir haben das Thema sprachgestützte KI-Dokumentation oder KI-gestützte Sprachdokumentation so rum, was schon ehrlich gesagt recht flächendeckend im Einsatz ist. Das ist aus meiner Sicht eigentlich erst der Anfang auch von KI-Assistenz oder auch darüber hinausgehenden Systemen. Wir haben Robotik. Ich habe jetzt gerade mit mehreren Geschäftsführern von Robotikfirmen gesprochen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was da passiert in der Robotik. Ja, auch dazu gibt es in der Altenpflege und im Krankenhaus, wie soll ich sagen, gute Beispiele, wo auch das schon fast etabliert ist, so würde ich es mal sagen. Und jetzt wird es natürlich spannend, insbesondere die Verbindung aus KI und Robotik, das wird der nächste Durchbruch sein und auch die nächste Weiterentwicklung, ja, wo es wirklich darum geht, zu sagen, welche Leistungen können eigentlich durch KI übernommen werden. Und wenn dann KI auch in einer körperlichen Hülle stattfindet, dann wird KI auf einmal anfassbar. So, und damit sind wir wiederum bei einer ganz spannenden Frage, nämlich bei der Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen menschlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz? Ja? Und gibt es so etwas wie künstliche Empathie und dergleichen? Ja, also man hat ja mittlerweile schon, ja, ist ja, da haben sich Jochen Werner und David Matusiewicz ziemlich auseinandergesetzt. Sie haben dazu auch ein Buch geschrieben, hochspannend. Und das ist aber genau der Punkt. Ja? Mittlerweile quasi sind die KI-Systeme, Spracherkennung, Mustererkennung, Robotik, Sensorik und so weiter, Ambient Assisted Living Systeme und dergleichen so gut, dass sie tatsächlich auch, wie soll ich sagen, einem das Gefühl geben, es ist natürlich nur quasi ein Gefühl, dass die KI das auch, wie soll ich sagen, fühlt. Ja, und Empathie fühlt, ja, was aber nicht logischerweise der Fall ist, ja. Gleichzeitig hat sowas natürlich einen enormen Impact auch auf das Thema Sturzprävention. Man kann länger in der häuslichen Umgebung bleiben, weil einfach Assistenzsysteme da sind, die auch gewisse, sagen wir mal, Sicherheitsfunktionen, Routinen, Mustererkennung und so weiter so machen, dass damit eben es nicht erforderlich ist, dass quasi jeweils ein Mensch nebendran steht und gleichzeitig ist die Sensorik so sensibel, dass auch entsprechende Themen weitergegeben werden. Also da passiert total viel. Ich glaube, da stehen wir erst am Anfang der Entwicklung. Nur gleichzeitig schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem, was ich vorhin sagte, nach dem Motto, wer soll es bezahlen? Ja, nämlich die Frage der Refinanzierung ist eigentlich noch weitestgehend am Anfang, so formuliere ich es mal positiv. Man könnte auch sagen, ungelöst. Ja, und natürlich kann man sagen, naja, da kann man gewisse Dinge vielleicht einsparen oder man kann dann auch Finanzströme umschichten. Ja, nur gleichzeitig gibt es regulatorische Herausforderungen, die da auch Grenzen setzen. Insofern brauchen wir hier auch dazu eine Lösung, um Innovation zu fördern, um gleichzeitig auch Zukunft zu sichern und um das Thema Regulatorik und ökonomische Systemzwänge und letztlich auch Akzeptanz, ja, weiterzuentwickeln. Und man braucht dazu auch, und darauf wird auch nach meinem Dafürhalten noch viel zu wenig Wert gelegt. Man braucht dazu auch, wie soll ich sagen, einen Raum, wo man genau das auch reflektiert. Übrigens auch mit der Belegschaft. Ja, es ist ja ein Unterschied. Viele sind ja so sozialisiert worden, dass man quasi als Arbeitskollegin, als Arbeitskollegen ausschließlich einen Mensch hat. Ja, und jetzt auf einmal steht da ein Roboter rum. Man hat künstliche Intelligenz. Man hat hybride Teams. Mittlerweile gibt es ja auch autonome KI-Systeme, OpenClaw und so weiter, wie sie alle heißen. So dass man dieses Führen auch in oder Agieren in hybriden Teams aus Mensch und KI, das wirft ja nochmal ganz andere Fragen auf. Ja, so eine KI ist theoretisch 24/7 erreichbar. Ein Mensch hat bekanntlich Arbeitszeiten, hat Pause, will auch mal Wochenende haben und dergleichen. Eine KI kann wiederum halluzinieren, kann Fehler machen. Ein Mensch, Human in the Loop, muss am Ende die Verantwortung tragen. Also da entwickelt sich ja ein ganzes Bündel von Fragen, die im Moment ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig geklärt sind und die aus meiner Sicht aber eben unbedingt auch in solchen strategischen Entscheidungen zur Implementierung von KI oder KI und Robotik eben auch betrachtet werden müssen.
Wir haben uns einige Mal über die Frage von Zukunftsgestaltung unterhalten und zwar in der Hinsicht, wie nimmt man die Menschen mit? Die Unternehmensleitungen, die Eigentümer, aber vor allen Dingen natürlich auch die Mitarbeitenden. Das hast du ja eben auch weiter ausgeführt. Und das eine ist natürlich durch Diskussion oder durch Vorträge. Und das andere ist, wie hilft man ihnen auch selber über Dinge zu reflektieren, sich kundig zu machen. Und da sind wir bei mir ja offensichtlich auch aufs Bücherschreiben gekommen, haben darüber gesprochen, machen Bücher heute eigentlich noch Sinn? Wer liest noch Bücher? Auf der anderen Seite, wenn man Zukunft beschreiben möchte und Anstöße geben möchte und in eine größere Diskussion kommen möchte mit einem erstmal unbegrenzten Leserkreis, dann macht Bücherschreiben durchaus Sinn, wenn man sich damit befasst. Und du hast ja gerade veröffentlicht, dass du ein Buch geschrieben hast, glaube ich jetzt, Relevanz im KI-Zeitalter, und das wird im Juli erscheinen. Was hat dich dazu gebracht, auch nach unseren Gesprächen über Zukunftsgestaltung ein Buch zu schreiben? Und wenn man das erstmal kurz darlegt, was ist das Thema, das sich da bewegt hat?
Also dieses Thema war tatsächlich, dass ich gespürt habe, dass da was ganz Großes passiert mit diesem berühmten ChatGPT-Moment. Ja, ich habe das früher, ich muss immer schmunzeln, ja, einer meiner besten Schulfreunde hatte vor 30 Jahren schon gesagt, er studiert künstliche Intelligenz. Da habe ich das Wort zum ersten Mal gehört. Ja, ist jetzt über 30 Jahre her. Und dann habe ich mich damit mal beschäftigt und habe das dann gefühlt irgendwie mehrere Jahrzehnte nicht mehr so richtig wahrgenommen und hatte dann eben kurz vor diesem berühmten ChatGPT-Moment, da hatte ich mich damit wieder beschäftigt und habe das vor allem auch in der täglichen Praxis immer wieder gehört nach dem Motto, was kommt da mit KI, was heißt das, Herr Müller, wie ordnen Sie das denn ein? Was heißt das denn für uns auch persönlich? Wie muss ich das einordnen und dergleichen mehr? Und ich bin ein Typ, ich muss mir die Dinge dann erschließen. So, und da hat tatsächlich Bücherschreiben eine ganz andere Tiefe. Ja, also man muss, sagen wir mal, es ist etwas anderes, wenn ich Dinge vortrage, ja, oder wenn ich sozusagen ausspreche, als wenn ich sie nachher aufschreibe. Ja, und diese systematische Erschließung von der Fragestellung, was ist eigentlich KI, wie ist das auch einzuordnen in sonstige gesellschaftliche Entwicklungen, bis hin zur Frage, was wäre denn eigentlich so ein Framework, so ein Kompass, so eine Orientierungsgröße, die ich selber auch nutze. Ich habe vorhin von der Morgenroutine gesprochen. Ja, das war so ein Punkt zu sagen, naja, ich habe ja für mich so einen Kompass, den ich auch nutze für Management und Leitungsentscheidungen, und hatte dann, ehrlich gesagt, auch hier wieder menschliche Netzwerke, die das wussten und die dann gesagt haben, ja Thomas, dann wieso schreibst du das nicht mal? Das, im Moment, das ist doch eigentlich das Thema. Wir brauchen Orientierung, wir brauchen auch Orientierung darüber hinaus. Bringt das doch schlicht und ergreifend mal zu Papier. Und das, muss ich sagen, war für mich auch persönlich, ich habe in meinem Leben schon einige Bücher geschrieben, aber das war hier wirklich eine Herausforderung, weil neben dem Beruf und neben einem so rasant sich wandelnden Thema quasi etwas zu schreiben, was wirklich Orientierung bietet, wo ich auch von überzeugt bin, dass es tatsächlich auch für unterschiedliche Zielgruppen hilft, also von Berufseinsteigerinnen über Mitarbeitende, über das mittlere Management, über C-Level bis hin eben zu Aufsichtsgremien und zur Organisation als solches. Das war für mich Sinn und Geist auch dieses Buches, vor allem auch, weil ich gemerkt habe, als Berater, das kann ich ja erzählen, hat man ja mit unterschiedlichen Methodiken auch Kontakt, ne? SWOT-Analyse, 7S, wie sie alle heißen. Und für mich war genau die Frage, reicht das eigentlich? Ist das hinreichend? Und was ist eigentlich so mein Blick auf die Welt und auf die Orientierung? Und daraus ist eben dieser Zukunftskompass entstanden. Und das war tatsächlich herausfordernd, ja, weil ich auch in dem Schreibprozess, ich habe ja gelernt, man muss am Anfang eine klare Gliederung machen und dergleichen, und habe dann gedacht, naja, wenn ich ein Buch über KI schreibe und selber keine KI nutze, ist vielleicht auch ein bisschen schräg, also nutze ich KI. So, und das hat mich selber, das muss ich dir wirklich sagen, Thomas, das hat mich total herausgefordert. Ja, weil man hat dann selber... Ja, man hängt da das ganze Wochenende. Man quetscht sich sozusagen Sätze raus. Und dann kommt man auf die Idee, man gibt das vielleicht doch nochmal kurz in die KI und guckt mal, was die so rauskriegt. So. Und dann kommt ein vermeintlich viel besserer, elaborierter Satz, wo man denkt, ach du liebes bisschen, was habe ich da geschrieben? Das ist ja hier viel besser. Und dann zu sagen, ist der denn wirklich besser? Passt das denn zu meinem Schreibstil? Bin ich das, der da schreibt, oder ist das irgendwie KI-Einheitsbrei? Das war für mich über all die Monate, in denen ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe, eigentlich in der Selbstreflexion die größte Challenge, an mich selber zu glauben und zu sagen, das, was ich hier zu Papier bringe, das bin ich. Und das ist nicht die KI, und ich glaube mir selber und eben nicht sozusagen, bin nicht versucht, davon quasi die KI-Dinge zu übernehmen, was nicht bedeutet, dass manche Themen einfach von der KI irgendwie nochmal besser auf den Punkt gebracht wurden. Ich habe da KI ehrlich gesagt eher so als quasi dauerhafter Sparringspartner genutzt, was auch sehr, sehr hilfreich war, sonst wäre das, glaube ich, auch so nicht oder hätte so nicht funktioniert. Mir hat das sehr weitergeholfen, aber am Ende trage ich die Verantwortung, und das hat eben auch dazu geführt, und das ist auch so eine der Learnings, die ich weitergeben will. Es ist anstrengend, ja, es wird anstrengend, es fordert einen selber auch heraus, aber wenn man das verantwortlich einsetzt, KI, dann kann es einem auch auf eine höhere Ebene bringen und Dinge vorantreiben, für die man eben früher mehr Zeit gebraucht hat und die vielleicht sozusagen anders gelaufen sind. Also das war für mich so eine persönliche Lernerfahrung bei dem Buchprojekt.
Ja, spannend, wie du das so erzählst. Also ich kenne den Effekt auch. Ich arbeite natürlich, wie alle jetzt mittlerweile, sehr viel mit KI. Und ich merke, wo die Grenzen der KI sind in dem, was ich will. Also wenn ich mich persönlich ausdrücke, wenn ich zwingenden anderen Gedanken habe, wenn ich mich gegen den Durchschnitt stelle, in dem Moment löse ich mich automatisch von Ideen oder Vorschlägen, die die KI macht. Und dann aber danach nochmal in die Strukturierung zu kommen, was eine KI natürlich sehr gut kann, viel Text zu strukturieren und das dann nochmal zu überlegen, also wirklich in die Tiefe der eigenen Gedanken zu kommen, da ist KI schon eine Unterstützung. Nur die Tiefe der eigenen Gedanken kann sie nicht ersetzen. Ja, und das kommt, glaube ich, jetzt immer mehr auch ins Bewusstsein der Gesellschaft, dass dem so ist und dass KI eben nicht das Denken eines Menschen ersetzen kann. Jetzt gibt es ein paar Wissenschaftler, die behaupten was anderes, aber denen folge ich bislang noch nicht in ihren Aussagen. Aber das Thema ist offen in der Entwicklung. Jetzt haben wir am Anfang über Stabilität gesprochen und wie schwer auch das Thema Gesundheitswesen in der Entwicklung ist. Es hat natürlich viele wirtschaftliche Komponenten. Was ist bezahlbar, was ist nicht? Wir haben Fachkräftemangel, wir haben viel zu wenig Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Jetzt kommt die KI dazu. Dann haben wir in den Firmen seit Jahren immer diese VUCA-World vorgestellt bekommen, dass eben alles nicht mehr beherrschbar ist oder dass kaum mehr etwas beherrschbar ist. Und trotzdem suchen wir als Menschen ja Stabilität. Und jetzt kommst du mit einem Buch, was dann sagt, hier ist ein Zukunftskompass für Menschen, Organisationen und die Gesellschaft. Das ist erstmal beruhigend. Wenn man das Buch liest, ist es dann auch beruhigend?
Ja. Also vielleicht die frohe Botschaft vorweg. Ich habe ja vorhin so meine persönliche Einstellung auch berichtet. Ich bin grundoptimistischer Mensch, aber ich bin auch ein Mensch, der sagt, vor nichts kommt nichts. Das heißt, man muss sich schon damit beschäftigen und man braucht eben einen Orientierungsrahmen. Ja, und dieser Orientierungsrahmen namens Zukunftskompass, den ich im Buch auch nochmal theoretisch herleite, praktisch anwende und vor allem auch darlege, wie man den persönlich auch nutzen kann. Ja, da gibt's so eine Bepunktung, wo man sich selber auch nochmal einschätzen kann, wo man auch rauskriegt, okay, wo muss ich eigentlich nochmal hingucken, wo muss ich mich vielleicht nochmal vertieft damit beschäftigen, wo brauche ich eine andere Form der Reflexionseinheit. Dieser Zukunftskompass besteht eben aus 8 Dimensionen und die sind auch bewusst gewählt. Da habe ich mir ebenfalls sehr, sehr viele Gedanken drum gemacht, wie das eigentlich aufgestellt ist. Und eine dieser Dimensionen lautet eben Technologieverständnis und digitale Souveränität. Ja, das ist so eine der Dimensionen, wo es eben genau darum geht, quasi auch im Management, in der Führung brauche ich quasi Wissen über die Frage, wie funktioniert das denn eigentlich? Ja, zum Beispiel künstliche Intelligenz. Was steckt da hinten dran? Was sind Möglichkeiten? Was sind Grenzen? Was sind auch Entwicklungen? Ja, ich brauche aber auch, und das ist im Zukunftskompass eben auch eine Dimension, ich brauche auch das Thema Werteorientierung. Ja, ich brauche die Frage auch oder muss die Frage beantworten der wirtschaftlichen Tragfähigkeit und Wertschöpfung. Ja, und das ist nochmal eine Dimension, die möchte ich hier in dem Kontext auch besonders highlighten. Ich habe auch eine Dimension, die heißt personale und organisationale Identität. Ja, warum ist mir die wichtig? Weil ich sage, ich muss wissen, wo ich als Mensch, als Organisation herkomme, ja, was sozusagen eigentlich meine Identität ausmacht, ja, um dann zu sagen, was heißt das für die Zukunft? Wo will ich hin? Was kann auch letztlich nur ich selber? Das ist ein bisschen, wie ich es vorhin beim Schreibprozess mit mir selber beschrieben habe. Ich habe auch über mich selber total viel nochmal gelernt, über Möglichkeiten, Grenzen, Stärken, Schwächen und so weiter. Ja, auch eigene Identitätsfragen. Und ich glaube, das wird im KI-Zeitalter eben umso wichtiger, gerade weil KI auch vermeintlich schnell Dinge auch gut macht und irgendwie oberflächlich und dergleichen oder auch tiefgreifender Dinge gestaltet, ist es umso wichtiger, als Mensch auch zu wissen und als Organisation, was zeichnet uns denn eigentlich aus, ja? Und das eben auch klar zu haben und rüberzubringen und auch in diesen Kompass in der Orientierung auch einzubauen, das halte ich für elementar wichtig, weil sonst kann ich Technologie beliebig anwenden. Ja, ich muss aber mein Ziel kennen, ja. Und das war auch für mich bei diesem Buch total wichtig. Ich musste erst die Kapitelstruktur für mich klar haben, ja. Ich musste klar haben, was ist eigentlich der rote Faden in diesem Buch, ja. Und was will ich denn eigentlich zum Ausdruck bringen? Weil sonst liefert die KI theoretisch zu allem Möglichen irgendwelche elaborierten Aussagen, die aber eigentlich gar nicht zu meinem Denkmodell passen, ja. Und das muss ich sozusagen quasi entscheiden und dafür war es mir wichtig, einen Orientierungsrahmen zu geben, eben mit diesem Zukunftskompass, der in der Tat anzuwenden ist für Menschen, eben für unterschiedliche Zielgruppen, von Berufseinsteigern bis zum Aufsichtsgremium, aber eben auch für Organisationen, weil ich das auch in der Organisationsdiagnostik für hilfreich erachte, klar zu haben, wo stehen wir eigentlich als Organisation, um gewisse Dinge überhaupt erstmal diskursfähig zu machen, um gewisse Dinge auch sichtbar zu machen, die vielleicht jeder weiß, aber keiner ausspricht. Dazu hilft eben quasi so ein Kompass auch klar zu haben, wo sind wir eigentlich gut aufgestellt, aber wo haben wir auch blinde Flecken. Und ich habe lange überlegt, ob ich es mache oder nicht und habe da gedacht, komm, all in, ja, jetzt will ich es wissen und habe dann gesagt, ich versuche sowas auch mal auf die gesellschaftliche Ebene zu übertragen, wissend, dass das natürlich, also nach dem Motto größer geht's nicht, ja, dass es vielleicht auch ein bisschen zu groß war. Gleichzeitig will ich zumindest mal Diskursimpulse geben, wie man eben auch gesellschaftliche Diskurse dazu führen kann, weil ehrlich gesagt, weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir vergeht im Prinzip kein Tag, wo ich nicht sowohl im beruflichen Kontext als auch im privaten Kontext auf KI angesprochen werde, jemand irgendwas sagt, was er mit KI wieder macht oder wo er irgendwie was nicht hinbekommen hat oder wo er Fragen hat, Ängste, Hoffnungen. Es ist ja alles. Ja? Und mittlerweile gibt es ja auch ein eigenes Wort dafür, das Wort FOBO, also Fear of Becoming Obsolete. Das ist tatsächlich auch eine Angst, die ich sehr, sehr häufig höre, wo mir Menschen sagen, ja, was soll ich denn überhaupt machen? Ich habe einfach Angst, dass die KI übernimmt, ja, und dass ich dann eben keine Arbeit, keine sinnvolle Beschäftigung mehr habe. Und das sind Punkte, da finde ich, sind wir eben auch als Gesellschaft aufgefordert, Dinge ins Wort zu bringen, diskursfähig zu machen, dafür auch Raum zu geben, Formate, Lösungen zu finden, Fragen zu stellen, Antworten zu geben, auszuhandeln. Und auch dafür habe ich zumindest mal den Impuls gesetzt im Buch.
Das klingt sehr spannend, da bin ich sehr neugierig und ja, aus dir richtig rauszugehen und auch den gesellschaftlichen Diskurs mit anzuschieben, das ist doch toll. Ich meine, natürlich gibt's dann kritische Gegenmeinungen, aber davon leben wir doch, dass wir sowas haben. Thomas, vielleicht so mein Abschluss mit etwas, was wir unseren Zuhörern mitgeben können, zu gestalten. Nochmal drei Abschlussfragen. Mich interessiert natürlich besonders das Thema der Führung und KI entscheidet viel, entscheidet wirklich die KI. Was ist die Rolle der Führung und der Führungskräfte? Wenn man Ausblick aus Führung geben oder du den jetzt gibst, nicht wir, du. Wie glaubst du, entwickelt sich Führung im Kontext von KI in den nächsten überschaubaren Jahren? Was ist da absehbar? Was bleibt offen?
Also, die frohe Botschaft für alle Führungskräfte da draußen lautet aus meiner Sicht, KI ersetzt Führung nicht. Sie macht sie allerdings sichtbarer. Ja, was meine ich damit? Ich meine damit, dass KI letztlich Entscheidungen verstärkt, Strukturen, Haltungen auch sichtbar macht. Damit wird also Führung nicht überflüssig, sie wird aber erlebbarer. Und KI braucht auch die Frage, was ist eigentlich die gemeinsame Vision? Ja, weil ohne gemeinsame Vision, ohne Ziel, ohne Strategie. Deshalb ist übrigens eine der Zieldimensionen auch Strategie und Zielklarheit im Zukunftskompass. Ja, ist technologischer Fortschritt eigentlich eher Orientierungslosigkeit, ja, oder erzeugt eher Orientierungslosigkeit. Und genau darum geht's ja in der Führung, nämlich Orientierung zu geben und eine gemeinsame Vision, was wollen wir damit überhaupt, auch zu gestalten. Und dafür ist es eben besonders wichtig, sich auch mit dieser Identitätsfrage, sowohl was sind wir als, was haben wir als Team für eine Identität, wo kommen wir her, bis hin auch zur Organisation, auch einem selber als Führungskraft und darüber eine geteilte Vision, eine Zieldimension, auch ein Zukunftsbild letztlich zu erreichen, halte ich für ganz, ganz besonders wichtig. Und gleichzeitig eben auch diese Fragestellung, ja, des Netzwerkgedankens. Das ist mir ganz besonders wichtig, weil meine Erfahrung aus unterschiedlichen Beratungsprojekten ist wirklich, dass sowas wie Zukunftsfähigkeit oder KI-Readiness, das entsteht im Netzwerk. Das entsteht nicht im Alleingang. Und ich glaube auch, dass Relevanz letztlich dort wächst und entsteht, wo Perspektiven auch geteilt werden, wo Urteile, wo Entscheidungen gemeinsam auch geschärft werden. Und die Frage letztlich, die ich nochmal mitgeben wollen würde, und das hat mich wirklich sehr beschäftigt, dass aus meiner Sicht bei dieser ganzen KI-Diskussion und auch bei, ich habe vorhin von Phobo gesprochen und dergleichen, aus meiner Sicht nicht darin liegt oder die größte Gefahr nicht darin liegt, dass die KI zu mächtig wird. Das muss man natürlich begleiten und auch reflektieren. Ich glaube eher, dass wir aufpassen müssen, gerade als Führungskräfte, dass Menschen sich selbst nicht für zu klein erklären. Dass sie sich eben nicht aus der Steuerung zurückziehen, dass sie eben nicht an ihrer eigenen Wirkung zweifeln und dass sie vor allem nicht Verantwortung an Systeme delegieren. Ja, ich glaube vielmehr, ja, es ist ja auch bequem, ne? Also ja. KI, das ist irgendwie kognitiv, hat man eine Entlastung, die macht das für einen, man hat irgendwie vermeintlich gute Ergebnisse, man schickt das mal rüber. Nein, so wird es nicht funktionieren. Die Verantwortung darf nicht an die Systeme delegiert werden. Und Relevanz entsteht aus meiner Sicht eben dort, wo Menschen bereit sind, Verantwortung anzunehmen und sich eben nicht selbst für zu klein erklären. Ein bisschen das, was ich selber vorhin jetzt mal ein bisschen quasi überspitzt dargestellt habe bei meiner eigenen Reflexion bei diesem Schreibprozess. Ja, man muss klar haben, was kann man selber, wo steht man, was ist die Identität und dergleichen. Und dafür ist es eben aus meiner Sicht wichtig, gerade als Führungskraft eine Orientierung auch zu geben. Ja, eben den Zukunftskompass dafür auch zu geben. Oder der kann dafür sozusagen auch die Reflexion ermöglichen. Und das halte ich wirklich für sehr entscheidend, gerade auch als Führungskräfte, um diese Zukunft zu gestalten, die ehrlich gesagt schon disruptiver, herausfordernder, anders wird als das, was wir in der Vergangenheit haben. Du hast vorhin die VUCA-Welt angesprochen. Ja, Wandel gab es schon immer. Nur das, was jetzt passiert, das ist eine Technologie, die einfach, ich sag mal so, in meinem Buch mache ich so eine historische Linie, wo ich auch sage, ja, heutzutage könnte auch keiner mehr das Internet irgendwie wegdenken. Ja, ich habe noch die Zeiten vor dem Internet erlebt, ja, wo man dann sagt, ach, bin ich schon drin oder was? Da gab es ja mal so einen Werbespot mit einem berühmten Tennisspieler. Also da würde ja heute auch keiner mehr sagen, oh, was ist eigentlich das Internet oder gibt's dieses Internet immer noch? Ja, und ein bisschen so ist es ja bei KI auch. Nur mit dem Thema, dass KI, das hat schon eine enorme Power. Wenn man sich damit mal beschäftigt, was da hinten dran steht, glaube ich nach wie vor, wir sind erst ganz am Anfang der Entwicklung. Und umso wichtiger ist es, da Menschen, Organisationen mitzugeben, auch neugierig zu machen und schlicht und ergreifend eben diese Diskursräume auch zur Verfügung zu stellen. Jetzt bin ich ein bisschen leidenschaftlich geworden. Du merkst aber, das liegt mir wirklich am Herzen.
Man merkt, du hast nicht einfach nur irgendein Buch geschrieben, um ein Buch zu schreiben, sondern da stecken die Themen der Zukunft drin, und das ist ja darauf, worauf es ankommt. Vielleicht nochmal jetzt etwas kürzer, deine persönliche Erkenntnis, was hat das Schreiben des Buches mit dir persönlich gemacht? Du hast gesagt, ja, du bist tiefer ins Denken gekommen, aber was hat es mit dir gemacht? Hat es dich verändert?
Also ich glaube, das Schreiben hat mich insofern verändert, dass ich wirklich zum einen mir nochmal klar geworden bin, wie ich eigentlich auf die Welt blicke. Ja, mit welchem Denkmuster sozusagen, welchem Orientierungsrahmen und auch, dass es notwendig ist, dazu auch im Diskurs zu sein und mit anderen Menschen im Austausch zu sein. Ich habe in dem Buch 29 Persönlichkeiten auch um Kurzstatements gebeten, um nochmal Einschätzungen zu kriegen, was bedeuten eigentlich aus ihrer persönlichen Sicht, und das waren Menschen ganz unterschiedlich, von der Medienbranche über Wissenschaft, über Praxis, über Weltrekordhalter habe ich auch drin, also Extremsportler, wirklich ganz unterschiedlich, mal zu fragen, was heißt das eigentlich für Sie, Verantwortung und Führung im KI-Zeitalter? Und da habe ich persönlich auch total viele spannende Impulse mitgenommen, die es mir wiederum ermöglicht haben, quasi diesen Weg auch zu gehen. Ja, und ich glaube, es braucht menschliche Resonanzräume. Ja, das würde ich wirklich sagen. Das ist eigentlich so das, was mich an dem Buch am meisten auch herausgefordert hat, weil das ist mega anstrengend. Ich meine, wem erzähle ich das? Du hast es ja auch hinter dir. Also so ein Buch wirklich dann am Ende auch zum Ende zu bringen. Da viele schlaflose Nächte. Meine Family hat auch gesagt, oh, jetzt schreibt der schon wieder weiter. Und mein Sohnemann fragt, wann kommt er denn? Und also das sind halt so lebenspraktische Herausforderungen. Und das kann man eben nur schaffen, wenn man wirklich auch für ein Thema brennt. Und ich glaube, den Mut, diesen Zukunftsmut, ja, dass man Dinge auch gestalten kann, dass wir uns gemeinsam auch aufmachen, diese Zukunft zu gestalten, das war so das, was ich persönlich mitnehme, was ich auch quasi bei der Contact total spüre, was ich aber auch in der Gesellschaft generell spüre, dass es das notwendig macht, sich vertieft mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber auch diesen Mut auszustrahlen. Wir können hier was bewegen und wir sind jetzt nicht irgendwie passiv Erleidende, die alles nehmen müssen, was irgendwie vom großen Teich oder sonst wie rüberschwappt, sondern wir können hier Dinge auch selber gestalten und wir müssen es aber auch machen. Ja, und das ist der Appell sozusagen loszulegen und eben nicht zu warten, was kommt, sondern selber im wahrsten Sinne des Wortes etwas zu unternehmen.
Danke. Und zum Abschluss wollte ich dich eigentlich fragen, was ist das eine, was du uns mitgibst, was wir auf jeden Fall mitnehmen sollen? Und jetzt frage ich einfach nur, hast du es nicht gerade gesagt? Ist es das, was wir mitnehmen, Zukunftsmut zu haben? Du kannst es auch ändern. Du kannst noch was anderes ansprechen.
No chance, das ändere ich nicht. Nein, Zukunftsmut, das ist mir wirklich wichtig. Ja, aber Zukunftsmut nicht irgendwie aus, wie soll ich sagen, Fantasie oder aus Unbegründetheit darzulegen, sondern wirklich Zukunftsmut auch daraus zu begründen, dass man selber auch das Menschenmöglichste gemacht hat. Und die Beschäftigung mit dem Buch und mit dem Thema hat mich wirklich genau das gelehrt, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass der Mensch an sich selber glaubt, auch an seine Fähigkeiten, auch rausarbeitet, was ist denn eigentlich das spezifisch Menschliche? Ja, dazu gibt es ja zum Beispiel in der ethischen Forschung auch total interessante, wie soll ich sagen, Erkenntnisse, die auch nochmal eine andere Beschäftigung mit uns als Menschen erforderlich machen. Ich glaube, das ist einer der Aufgaben, die auch kommt. Dazu möchte ich Mut machen, sich selber zu erforschen, ja, zu erkunden und auch klar zu haben, was will ich eigentlich? Wohin geht die Reise? Was ist das Ziel? Und wenn diese Klarheit da ist, dann eben KI auch zukunftsträchtig, zielführend, aber auch passgenau einzusetzen. Auch dafür möchte ich, wie soll ich sagen, Werbung machen, in Anführungszeichen. Ich glaube, dass KI da schon sehr, sehr hilfreich ist. Es ist ein mächtiges Tool und es erfordert eben, dass man weiß, was man tut und wie man es auch einsetzt. Und dazu, glaube ich, da ist jeder aufgefordert und jede auch mit Zukunftsmut, aber auch mit Klarheit an die Sache heranzugehen. Dazu möchte ich ermutigen.
Ganz herzlichen Dank, lieber Thomas, und danke für dieses wunderbare Gespräch, wo wir doch sehr, sehr viele Themen beleuchtet haben, und danke für den Zukunftsmut, den möglichst wir alle jetzt, alle die zuhören, du, ich, den Zukunftsmut, den wir sehr überlegt, aber auch von innen heraus mit viel Begeisterung in uns tragen mögen. Danke für das tolle Interview. In den Shownotes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt's was zum Buch. Da gibt's auch noch einen Hinweis auf deinen Podcast, Thomas. Du hast ja mit ConTalk auch einen tollen Podcast mit mittlerweile über 25 tollen Gästen, die du dort hattest. Und das kann man nachlesen. Euch allen wünsche ich einen tollen Arbeitstag. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, bald gibt es mehr. Danke, dass ihr in unserer Community seid. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Belka. Und danke an dich nochmal, Thomas.
Vielen Dank. Ich danke an dich, Thomas. Auch dieses Gespräch hat mich sehr inspiriert und auch nochmal neue Gedanken gebracht. Das schätze ich sehr an dem Austausch mit dir. Vielen Dank und alles Gute.
Danke.
Das war der Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn gerne und lass uns auf LinkedIn oder im Leben weiter plaudern. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes.